Ja, letzten Sonntag hatten wir hier keinen Gottesdienst, aber im Sonntag davor ging es um die Apostelgeschichte. Da haben wir gehört, dass das Evangelium nach Philippi kam, Apostelgeschichte 16, 1 bis 15, da ging es darum. Und der Weg dorthin nach Philippi, der war ja für die Begleiter von Paulus und für Paulus selbst recht spannend gewesen. Sie hatten manches geplant und dann kam es doch anders, als sie gedacht hatten. Predigt hieß, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und dort jetzt in Philippi erleben sie, dass sich Menschen bekehren, aber es ist auch eine Mission, die sie dort haben, mit Hindernissen. Und so habe ich jetzt mal die Predigt genannt, Mission mit Hindernissen. Und dabei schauen wir uns zuerst mal zwei Hindernisse an. Das erste ist die Versuchung, das erste Hindernis. Das zweite die Verfolgung. Und als drittes kommen wir dann zum Ziel, nämlich die Verkündigung und Veränderung. Und ich würde gerne mit euch den Text lesen aus Apostelgeschichte 16. Das sind die Verse 16 bis 40. Dürft ihr gerne mit aufschlagen. Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 40. Als wir nun auf dem Weg zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Magd, die von einem Wahrsagegeist besessen war und ihre Herrschaft durch ihr Wahrsagen viel Geld einbrachte. Die ging hinter Paulus und uns her und rief laut: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die euch den Weg zur Rettung verkündigen. Das setzte sie viele Tage hindurch fort. Darüber wurde Paulus unwillig, er wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr wirklich auf der Stelle aus. Als nun die Herrschaft sah, dass es mit ihrer Hoffnung auf Geldgewinn vorbei war, ergriffen sie den Paulus und Silas, schleppten sie auf den Marktplatz vor die Behörde, führten sie vor die Stadtrichter und sagten: Diese Menschen stören die Ruhe in unserer Stadt. Sie sind Juden und verkünden Gebräuche, die wir als Römer nicht annehmen und ausüben dürfen. Da trat die Volksmenge gleichfalls gegen sie auf und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und ordneten ihre Auspeitschung an. Nachdem sie ihnen dann viele Stockschläge hatten verabfolgen lassen, setzten sie sie ins Gefängnis mit der Weisung an den Gefängnisaufseher, er solle sie in sicherem Gewahrsam halten. Der warf sie auf diesen Befehl hin in die innerste Zelle des Gefängnisses und schloss ihnen die Füße in den Block ein. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobliedern, die übrigen Gefangenen aber hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein starkes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses erbebten. Sofort sprangen sämtliche Türen auf und allen fielen die Fesseln von selbst ab. Als nun der Gefängnisaufseher aus dem Schlaf erwachte und die Türen der Gefängniszellen offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich das Leben nehmen, denn er dachte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus jedoch rief mit lauter Stimme: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle noch hier. Da rief jeder nach Licht, stürzte in die Zelle hinein und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte sie: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du mit deinem Haus gerettet werden. Nun verkündigten sie ihm und allen seinen Hausgenossen das Wort des Herrn. Da nahm er sie noch in derselben Stunde der Nacht zu sich, wusch ihnen die blutigen Striemen ab und ließ sich mit all den Seinen sogleich taufen. Danach führte er sie in seine Wohnung hinauf, ließ ihnen den Tisch decken und frohlockte mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es dann Tag geworden war, schickten die Stadtrichter ihre Gerichtsdiener und ließen sagen: Lasst jene Männer frei. Der Gefängnisaufseher teilte dem Paulus diese Botschaft mit: Die Stadtrichter haben sagen lassen, ihr sollt freigelassen werden. So geht es also hinaus und zieht in Frieden weiter. Paulus aber entgegnete ihnen: Sie haben uns ohne Verhör und Urteil öffentlich auspeitschen lassen, obgleich wir römische Bürger sind, haben uns ins Gefängnis gesetzt und wollen uns jetzt unter der Hand ausweisen? Oh nein, sie sollen selbst herkommen und uns hinaus begleiten. Die Gerichtsdiener überbrachten diese Antwort den Stadtrichtern. Diese bekamen einen Schrecken, als sie hörten, dass es sich um römische Bürger handle. Sie kamen also, entschuldigten sich bei ihnen und führten sie hinaus mit der Bitte, sie möchten die Stadt verlassen. Da gingen sie aus dem Gefängnis hinaus und begaben sich zu Lydia, besuchten dann die Brüder, sprachen ihnen zu und zogen weiter. Ich würde gerne noch mal kurz beten und ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, dass wir ja diese Berichte haben, wie dein Evangelium sich ausgebreitet hat, auch hier bei uns in Europa. Danke dafür, dass du auch ja durch diese Geschichten, die schon bald 2000 Jahre alt sind, uns immer noch was zu sagen hast, weil dein Wort lebendig ist. Bitte hilf du uns, dass wir es verstehen. Hilf du mir beim Weitergeben deines Wortes und ja, uns allen beim Umsetzen auch. Amen. Ja, Mission mit Hindernissen, so heißt die Predigt. Und das erste Hindernis ist die Versuchung. Lukas berichtet uns in der Apostelgeschichte ziemlich komprimiert von den Ereignissen, die sich da so zugetragen haben, und erwähnt manche Dinge auch bloß so in Nebensätzen. Und es bleiben immer wieder Fragen auch offen, die wir, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, letztes Mal haben wir uns zum Beispiel gefragt, was war denn eigentlich mit Barnabas? Was ist denn mit dem gewesen? Was hat der denn erlebt auf seiner Missionsreise, die er getrennt von Paulus unternommen hat? Und auch heute gibt es verschiedene Dinge, die einfach, sage ich mal, offen bleiben, die erwähnt werden, aber wo wir gern irgendwie mehr wissen würden und doch nicht mehr zu wissen bekommen. Wir bekommen das Wesentliche gesagt, das, was wir wissen müssen für unser Leben mit dem Herrn, aber die Bibel ist nicht in erster Linie dazu da, unsere Neugier zu befriedigen. So erwähnt Lukas hier zum Beispiel auch die Brüder, zu denen der Paulus noch geht, nachdem er dann aus dem Gefängnis entlassen wurde, in Vers 40. Es gab also offensichtlich mittlerweile in Philippi nicht nur die Lydia, die gläubig wurde, von der wir letztes Mal oder vorletzten Sonntag gehört haben, sondern es gab auch eine bestimmte Anzahl von Brüdern. Wie die zum Glauben gekommen sind, wissen wir nicht. Ist eine Frage, die offen bleibt. Aber wir sehen zwischen dem, was uns in Vers 15 noch berichtet wird, also dass die Lydia die Männer zu sich ins Haus einlädt und sie sogar nötigt, zu ihr ins Haus zu kommen, und zwischen dem, was ab Vers 16 berichtet wird, da liegt eine gewisse Zeitspanne. Wir wissen nicht genau, wie viel, waren es Tage, waren es Wochen, waren es Monate. Auf jeden Fall war es einige Zeit, die dazwischen lag, sodass das Evangelium sich bereits in Philippi ausgebreitet hatte. Und Lukas berichtet uns eigentlich nur den Anfang von der Gemeinde in Philippi und dann auch sozusagen das Ende von der Wirksamkeit des Paulus, als er dann gefangen genommen wird und dann danach freigelassen wird und weiterzieht. Der Rest bleibt für uns ein Stück weit im Dunkeln. In Philippi gab es also offensichtlich bereits eine christliche Gemeinde. Und genau auf diese Gemeinde hatte es der Teufel abgesehen. Er wollte diesen christlichen Brückenkopf in Europa zerstören. Und er kämpft gegen diese Gemeinde mit Versuchung. Denn jetzt, als Paulus und Silas durch Philippi ziehen, da folgt ihnen auf einmal eine Magd, oder besser gesagt eine Sklavin, die ständig laut ruft: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die euch den Weg zur Rettung verkündigen. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die euch den Weg zur Rettung verkündigen. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die euch den Weg zur Rettung verkündigen. Und so geht es die ganze Zeit. Und sicherlich, das kann auf Dauer nerven, aber ist doch eigentlich eine super Werbung für die Mission, oder? Muss man eigentlich sagen. Denn was die Sklavin sagt, das stimmt. Paulus und seine Begleiter sind wirklich Diener des höchsten Gottes, die den Menschen den Weg zur Rettung verkündigen. Warum macht Paulus dieser kostenlosen PR-Aktion so ein jähes Ende? Weil die Werbung aus der falschen Quelle kam. Die Sklavin war, wie wir gelesen haben, von dem Wahrsagegeist besessen, der sie dazu gebracht hat, das zu sagen. Jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn jetzt auf einmal in Philippi die stadtbekannte Wahrsagerin für die Gemeinde Jesu Werbung macht, was gibt es dann für ein Bild bei der Bevölkerung ab? Dann entsteht das Bild, ja, das ist doch irgendwie alles dasselbe. Die Wahrsagerin und die Verkündigung von Paulus, das passt zusammen. Wir können weiterhin zur Wahrsagerin gehen und gleichzeitig auch an Jesus glauben. Wir brauchen keine Umkehr von unseren alten Wegen, sondern wir können Jesus einfach in unsere eigene Weltanschauung, in unseren eigenen Glauben irgendwie integrieren. Das passt schon zusammen, das bauen wir einfach mit ein. Eine Vermischung von Heidentum und Christentum, von Götzendienst und von Glauben an den wahren Gott. Und das passt nicht zusammen. Und da sehen wir, obwohl der Teufel hier durch diese Magd tatsächlich die lautere Wahrheit sagt, tut er es doch mit unlauteren Absichten. Und das ist der Feind, mit dem wir es heute noch zu tun haben, der heute noch genau auf die gleiche Art und Weise kämpft, der manchmal extreme Lügen verbreitet, aber oft auch die Wahrheit sagt, aber die Wahrheit nicht sagt, um Menschen damit zu retten, sondern um Menschen auch damit ins Verderben zu führen. Der ganz hinterlistige und fiese Methoden anwendet, um Menschen vom richtigen Weg abzubringen. Der uns zum Beispiel sagt, Jesus liebt dich doch und er möchte, dass es dir gut geht. Stimmt grundsätzlich. Und deshalb mach doch das, was dir gut tut. Du musst das mit der Sünde doch gar nicht so genau nehmen. Wenn dir das gut tut, dann ist es okay. Jesus liebt dich. Solche miesen Maschen hat der Teufel auf Lager, indem er Wahrheit und Lüge vermischt, sodass man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht merkt, in welche Falle man da tappt. Und die Sklavin, die läuft jetzt viele Tage lang hinter den Männern her und sagt ihr Sprüchlein auf. Und wahrscheinlich war es jetzt nicht so, dass sie von morgens bis abends ständig hinter ihnen herlief. Ich stelle mir es eher so vor, dass wenn Paulus und seine Begleiter in ihrer Nähe vorbeikamen, vielleicht hatte sie so eine kleine Wahrsagebude auf dem Marktplatz, dann kam sie da raus und ist ihnen wieder hinterhergelaufen, hat sie eine Weile begleitet und das hinterhergerufen. Weiß ich aber nicht. Auch das ist eine Frage, die Bibel uns jetzt hier nicht beantwortet, wie genau das alles ablief. Und warum Paulus dem Ganzen nicht früher ein Ende setzt, wird uns im Text auch nicht beantwortet. Wieder so eine Frage, die offen bleibt. Vielleicht hat er anfangs nicht gewusst, dass es sich um eine Besessene handelt. Vielleicht hat er gebetet und gewartet, dass Gott sich um das Problem kümmert. Vielleicht war er auch so beschäftigt, dass ihn dieses ganze Rufen am Anfang gar nicht so gestört hat, weil er so viel anderes zu tun hatte und das gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Wir wissen es nicht. Ich habe auch in keinem Kommentar, den ich gelesen habe, eine Antwort darauf gefunden, warum Paulus erst einige Tage danach auf diese Sache reagiert. Aber als Paulus dann reagiert und dagegen vorgeht, dann macht er das schnell und gründlich. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und damit ist diese Besessenheit beendet. Der Dämon ist weg und die Frau ist innerlich befreit. Und zwei Dinge fallen hier auf. Paulus gebietet dem Geist, im Namen Jesu auszufahren. Er tut es nicht in seiner eigenen Autorität, obwohl er Apostel Jesu war, obwohl er eine besondere Befähigung hatte von Gott, besonders ausgerüstet war. Und da sehen wir, dass wir als Menschen schwächer sind als die Dämonen. Auch ein Paulus, eine geistliche Größe wie Paulus, war ja von seiner eigenen Autorität her nicht stark genug, um so einem Dämon gebieten zu können. Wir haben keine Autorität über Dämonen, aber Jesus hat sie. Er ist stärker. Und wer denkt, dass er sich mit finsteren Mächten irgendwie einlassen kann oder sogar sich einbildet, sie kontrollieren zu können, sie sich selbst zunutze machen zu können, der wird jämmerlich dran scheitern. Jemand hat mal gesagt, der Teufel verspricht viel, hält wenig und zum Schluss nimmt er dir alles. Und deshalb Hände weg von allem, was irgendwie okkult ist. Von Wahrsagerei, von Hellseherei, von Handlinienlesen, von Horoskopen, vom Gläser- oder Stühlerücken, von Tarotkarten und so weiter. Es ist hochgradig gefährlich, es ist dumm und leichtsinnig, sich damit einzulassen. Und als zweites fällt auf, wie Paulus hier mit diesem Geist umgeht, dass er sich eben an diesen Geist wendet und nicht an die Frau. Er sagt nicht, Frau, jetzt hört mal auf mit dem ständigen Geschrei und lass uns in Ruhe, sondern er sagt zu dem Dämon, Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Oberflächlich betrachtet war es ja die Frau, die ihn stört, weil sie ständig rumschreit. Aber Paulus sieht tiefer. Er sieht, dass diese Frau auch nur eine Getriebene ist, auch eine, die von Satan geknechtet ist. Und deshalb ist für ihn nicht die Frau an sich der Störfaktor, sondern der Dämon, der von ihr Besitz ergriffen hat. Und ich wünsche uns, oder ich wünsche mir zumindest, einen ähnlichen Blick. Nicht, dass wir jetzt überall Dämonen sehen müssen, sicherlich nicht, aber dass wir so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Dass wir uns nicht so schnell über eine Person ärgern, sondern vielleicht einmal kurz nachdenken und uns überlegen, warum handelt die denn für mich so unverständlich? Warum ist die so, wie sie ist? Gibt es da vielleicht was tiefer liegt? Weil wir sind ja so schnell dabei, dass wir jemand anderen verurteilen, ohne darüber nachzudenken, warum derjenige so reagiert, was ihn dazu gebracht hat. Heißt es nicht, dass wir jedes Fehlverhalten immer entschuldigen müssen, ach ja, der hat eine schwere Kindheit gehabt, ach ja, der ist halt krank. So meine ich es nicht, aber ich meine, dass wir einfach ein bisschen feinfühliger vielleicht sind und nicht gleich ein Feindbild aufbauen, nur weil jemand sich anders verhält, als wir das denken. Sondern lernen, den anderen zu verstehen und ihm vielleicht zu helfen, so wie Paulus hier dieser Frau hilft. Ich möchte lernen, mich ja nicht dieser Versuchung zu unterliegen, mich so schnell über oberflächlich Störendes aufzuregen, sondern mehr nachzudenken und das eigentliche Problem zu sehen und anzugehen. Und weil Paulus hier tiefer gesehen hat, konnte er der Frau auch nachhaltig helfen. Hätte er sie einfach nur angeschnauzt, dann wäre sie vielleicht auch verschwunden. Aber wirkliche Hilfe wäre es für sie nicht gewesen. Ob sich die Frau später vielleicht sogar der Gemeinde angeschlossen hat, wissen wir nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie es getan hat, ist durch das Verhalten von Paulus zumindest deutlich höher, als wenn er sie einfach nur davon gejagt hätte. Das erste Hindernis, das sich der Mission von Paulus in Philippi in den Weg stellt oder von dem uns hier jetzt berichtet wird in unserem Text, ist also die Versuchung. Und als Satan mit Versuchung nicht weiterkommt, da wechselt er seine Taktik zur Verfolgung. Und darum geht es jetzt im zweiten Punkt, das zweite Hindernis, Verfolgung. Als die Sklavin von ihrer Besessenheit frei wird, ist auf einmal auch das lukrative Geschäft ihrer Besitzer dahin. Es freuen sich also nicht immer alle, wenn Jesus Menschen frei macht. Das sehen wir hier ganz direkt. Für die Besitzer war diese Sklavin zuallererst mal eine Einnahmequelle und es war ihnen offensichtlich nicht wichtig, wie es dieser Sklavin damit ging oder was es für sie bedeutet hat, besessen zu sein von dem Dämonen. Das Leiden dieser Frau war ihnen egal. Sie wollten ihr Geld und jetzt waren sie stinksauer, weil die Einnahmen eben nicht mehr sprudeln. Und deswegen zerren sie Paulus und Silas vor Gericht. Es waren also rein egoistische Gründe, dass sie die beiden vors Gericht gezerrt haben. Aber das geben sie vor Gericht natürlich nicht direkt zu. Sondern sie schieben andere Gründe vor, wie wir in Vers 20 und 21 nachlesen können. Vers 20 und 21 aus Apostelgeschichte 16, da sagen sie Folgendes: Diese Menschen stören die Ruhe in unserer Stadt. Sie sind Juden und verkünden Gebräuche, die wir als Römer nicht annehmen und ausüben dürfen. Und das, was sie sagen, das stimmt zwar in gewisser Weise, ist aber nicht der eigentliche Grund, weshalb sie Paulus und Silas verurteilt haben wollen. Sie wollen den beiden einfach eins auswischen. Das ist ihr eigentlicher Grund. Aber an dieser Taktik hat sich auch bis heute wieder nichts geändert. Auch heute noch werden Christen verfolgt und oft werden einfach auch Vorwände vorgebracht, um Christen verfolgen zu dürfen oder ausgrenzen zu dürfen oder in Misskredit zu bringen. In muslimischen Ländern wird Christen oft vorgeworfen, sie würden den Propheten Mohammed lästern, wenn sie Jesus als den Herrn verkündigen. In kommunistischen Ländern, da standen Christen mit ihrem Glauben an Gott dem Fortschritt der Gesellschaft im Wege. So war die öffentliche oder die propagierte Meinung. Und in westlichen Ländern, da werden Christen, die sich zum Beispiel fürs ungeborene Leben einsetzen, ganz schnell als Frauenfeinde abgestempelt. Und für diejenigen, die diese Anschuldigungen erheben, da scheint es auch gerechtfertigt zu sein. Aber ich denke, in Wahrheit sieht es dort genauso aus wie in Philippi. Hinter diesen Angriffen, da steckt letztlich der Satan selbst, der Menschen gegen Christen und damit letztlich auch gegen Christus aufhetzt. Und hier jetzt in Philippi auf dem Marktplatz, da haben wir es genauso mit aufgehetzten Menschen zu tun. Irgendwie, ja, also die beiden werden angeklagt von den Besitzern der Sklavin und die Stimmung im Volk, die kippt und die wendet sich voll gegen Paulus und Silas. Sodass auch die Beamten, die römischen Beamten, von dieser aggressiven Stimmung mitgerissen werden und einfach mir nichts, dir nichts anordnen, dass man sie in die Kleider vom Leib reißt und sie auspeitscht. Das Ganze ohne ordentliches Verfahren, wie es sich eigentlich nach römischem Recht gehört hätte. Eine Lynchjustiz unter behördlicher Aufsicht sozusagen. Und Paulus und Silas waren römische Bürger. Das kriegt man nachher raus oder sagt Paulus nachher, als er entlassen werden soll. Und deswegen hätte er gar nicht einfach so ausgepeitscht werden dürfen. Das hat ihn als römischen Bürger, hatte er einen gewissen Rechtsschutz. Das war völliges Unrecht, was die dort getan haben. Und jetzt ist die Frage, warum verzichtet Paulus hier auf dieses Recht? Entweder er tut es ganz bewusst oder in diesem ganzen Tumult kam er gar nicht dazu, sich auf sein römisches Bürgerrecht zu berufen. Auch das wissen wir nicht wirklich. Aber eine Frage, die wir uns stellen können, auf die wir vielleicht auch eine leichte Antwort finden, ist, wie gehen wir denn mit Unrecht um, das uns geschieht? Im Text sehen wir beides. Einmal, dass Paulus eventuell unfreiwillig auf sein Recht verzichtet und sich dann öffentlich schlagen lässt. Aber dann bei der Entlassung, da pocht er auf sein Recht. Also Vers 35 und folgende. Da pocht er auf sein Recht und sagt, nee, die sollen herkommen und uns aus dem Gefängnis rausgeleiten. Die sollen sehen, was sie gemacht haben. Sie haben Unrecht getan und da pocht er auf sein Recht. Und beides Mal dient sein Handeln dem Evangelium. Denn durch dieses Unrecht, durch diese unrechtmäßige Behandlung am Anfang, können sie letztlich im Gefängnis predigen, wo sie sonst nie reingekommen wären. Und am Schluss, beim Beharren auf ihrem Recht, da schützen sie die Gemeinde vor Verleumdungen und weiteren unrechtmäßigen Übergriffen. Also beides Mal ist, denke ich, der Blick auch darauf gerichtet, was nützt dem Evangelium? Was ist besser für das Reich Gottes, ob ich auf mein Recht beharre oder ob ich auf mein Recht verzichte? Und das sollte auch bei uns die erste Frage sein, wenn uns Unrecht widerfährt, sollte unsere erste Frage sein, wie reagiere ich darauf, so dass das Evangelium gefördert wird, dass mein Herr geehrt wird? Soll ich auf mein Recht beharren oder soll ich mir lieber Unrecht tun lassen, ohne aufzubegehren? Beide Möglichkeiten gibt es. Und um ehrlich zu sein, es fällt uns immer leichter, auf unser Recht zu beharren. Das steckt ganz schön tief in uns drin. Deswegen sage ich da jetzt gar nicht viel dazu. Aber um uns Unrecht tun zu lassen, braucht es schon deutlich mehr Überwindung. Oder nicht nur menschliche Überwindung, sondern wir brauchen Überwindergnade, um mal ein ganz frommes Wort zu gebrauchen. Das größte Unrecht, das jemals auf dieser Welt geschehen ist, das war die Kreuzigung Jesu. Als der völlig unschuldige Schöpfer für seine völlig sündigen Geschöpfe gestorben ist. Und wenn er bereit war, ohne zu murren, das größte Unrecht zu tragen, das jemals geschehen ist, sollten auch wir als seine Nachfolger bereit sein, uns Unrecht tun zu lassen, ohne aufzubegehren. Sagt sich leicht, vor allem Sonntagmorgens, wenn ich hier vorne stehe und mir keiner was haben kann. Aber es ist schwer umzusetzen. Es ist eigentlich sogar unmöglich, das umzusetzen. wenn nicht Gottes Geist uns dazu befähigt. Aber genau an diesen Punkten, die menschlich unmöglich sind, da zeigt sich unser Christsein. Dort, wo es menschlich unmöglich wird, zeigen sich Gottes Möglichkeiten. In der frühen Kirche, da gab es den Ausspruch, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Soll bedeuten, weil Menschen bereit waren, für den Namen Jesu zu leiden, sich Unrecht tun zu lassen, sich sogar töten zu lassen, haben andere Menschen erkannt, dass der Glaube an Jesus mehr ist als nur eine weitere Religion, irgendein Gedankengebäude, das sich Menschen zusammengebastelt haben. Sondern sie haben gesehen, dieser Jesus, der ist es den Menschen wert, dass sie lieber für ihn sterben, als ihn zu verleugnen. Und diese Menschen gehen sogar noch fröhlich in den Tod, weil sie für Jesus sterben. Dieser Glaube, der trägt sogar angesichts des Todes und offensichtlich sogar über den Tod hinaus. So einen Glauben möchte ich auch haben. Wir haben es in Deutschland bisher wenig mit Verfolgung zu tun. Aber die eine oder andere Gemeinheit oder spitze Bemerkung unserer Arbeitskollegen, Klassenkameraden, Verwandten und Freunde, die ist sicherlich mal drin. Wie gehen wir damit um? Was machen wir? Sehen die Menschen um uns her, dass uns unser Glaube etwas wert ist, dass wir bereit sind, für unseren Glauben zu leiden? Verfolgung kann ein Hindernis für die Mission sein, aber im Fall von Paulus und Silas wurde das, was von Satan als Hindernis gedacht war, zu einer Möglichkeit der Verkündigung und Veränderung. Darum geht es dann auch im Punkt 3, um das Ziel. Und wir sehen aber auch noch bis heute, dass gerade dort, wo Verfolgung herrscht, wo Christen eingesperrt werden, unterdrückt werden, dass gerade dort oft die Gemeinde Jesu am stärksten wächst. Iran, ein Land, in dem heftige Unterdrückung herrscht, wo Christen eingesperrt werden, teilweise mit der Todesstrafe rechnen müssen oder mit dem Tod rechnen müssen, wenn sie Christen werden. Gerade dort wächst die Gemeinde Jesu. Also ja, Verfolgung kann durchaus sich vom Hindernis zu einer Förderung des Evangeliums entwickeln, wenn wir als Christen damit richtig umgehen. Aber jetzt zum dritten Punkt, das Ziel, Verkündigung und Veränderung. Im Englischen, da gibt es einen Spruch, der heißt, difficult roads often lead to beautiful destinations. Das heißt also auf Deutsch etwa, schwierige Straßen führen oft zu wunderschönen Zielen. Und das könnte man über dieses Erlebnis von Paulus und Silas auch sagen. Sie werden erst verleumdet, dann geschlagen, dann in den Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses geworfen. Dann kommt die wunderbare Rettung Gottes und danach die Bekehrung von diesem Kerkermeister samt Familie und Bediensteten. Schwierige Straßen führen oft zu wunderschönen Zielen. Aber ganz so weit sind wir jetzt noch nicht. Paulus und Silas sitzen gerade noch mit blutigem und wundem Rücken im innersten Kerker des Gefängnisses. Ihre Füße sind im Block eingeschlossen, sodass sie in einer sehr unbequemen Position ausharren müssen. Mit so ein bisschen Fantasie kann man sich vorstellen, wie so ein bisschen Wasser an der Wand runterläuft, wie die Wände schimmlig sind, wie die Hinterlassenschaften der vormals Eingesperrten vor sich hin faulen und wie die Ratten über den Boden huschen. Mittendrin sitzen Paulus und Silas mit schmerzendem Rücken und ja, blutigem Rücken. Kein besonders schöner Ort, keine besonders schönen Umstände und man könnte auch meinen, keine besonders schöne Stimmung. Und dann lesen wir, dass sie ab Mitternacht anfangen zu singen. Wir wissen nicht, was sie davor gemacht haben. Sie sind sicherlich deutlich früher als Mitternacht ins Gefängnis gekommen. Haben sie sich da gegenseitig bedauert? Haben sie überlegt, was sie falsch gemacht haben? Haben sie Gott gefragt, warum er das zulässt? Waren sie verzweifelt, vielleicht sogar verbittert? Wir wissen es nicht, auch das ist eine Frage, die der Text offen lässt. Aber um Mitternacht beginnen die beiden Gott zu loben, ihn anzubeten und ihn zu preisen mit Liedern. Ich bin froh, dass Silas damals mit Paulus unterwegs war, denn wenn ich an Silas Stelle gewesen wäre, hätte Paulus wahrscheinlich ein Solo singen müssen. Und eigentlich ist es doch unglaublich, dass die beiden so reagieren. Dort, wo sonst Jammern, Fluchen und Geschrei war, dort im Gefängnis, wo Not und Elend geherrscht hat, da wurde plötzlich gesungen, gelobt und gebetet. Da kam ein Stück vom Himmel auf die Erde. Das muss einen ganz gewaltigen Eindruck auf die Gefangenen gemacht haben, die mit eingesperrt waren dort im Gefängnis. Und zwar so einen gewaltigen Eindruck, dass sie später, als auf einmal dieses Erdbeben kam und die Türen aufgehen und die Fesseln von ihnen abfallen, sie diese Chance nicht zur Flucht nutzen, sondern da bleiben. Und das Erdbeben, das dort geschah, das war ja ein besonderes Erdbeben. Statt Wände umzureißen und Häuser einzustürzen, hat es Türen geöffnet und Fesseln gelöst. War also kein normales Erdbeben, sondern ein von Gott gewirktes Wunderbeben, wenn man so nennen möchte. Aber es hat nicht nur die Erde gebebt, sondern durch dieses Erlebnis hat auch das Herz des Gefängnisaufsehers angefangen zu beben. Zuerst aus Angst davor, dass alle Gefangenen davon gelaufen sein könnten, was ja eigentlich logisch wäre. Da geht die Tür auf, die Fesseln sind weg. Der denkt natürlich, als er aufwacht, die sind alle fort. Und nach römischem Recht hat dieser Gefängnisaufseher mit seinem Leben für die Gefangenen gehaftet. Es wäre also sehr wahrscheinlich so gewesen, dass er in große Schande gekommen wäre und wahrscheinlich auch umgebracht worden wäre, wenn die Gefangenen geflohen wären. Deswegen möchte er dem zuvorkommen und Selbstmord begehen. Aber er wird dann vom Selbstmord abgehalten, weil Paulus ihm zuruft, wir sind alle noch da, tut nichts zuleide. Und da bebt sein Herz auf einmal nicht mehr aus Angst davor, dass er sein Leben verlieren könnte, sondern auf einmal bebt sein Herz vor Gottes Furcht. Ihm wird offensichtlich klar, dass er vor dem heiligen Gott nicht bestehen kann und dass er dringend Rettung braucht. Und deswegen kommt seine Frage, ja, die er an Paulus und Silas richtet, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist die Frage, die ihn dann auf einmal beschäftigt. Und an diesen Punkt, da müssen wir Menschen kommen, um Jesus wirklich annehmen zu können. Wir müssen unsere Verlorenheit erkennen, unsere Schuld sehen. Wir müssen begreifen, dass wir uns selber nicht retten können. Und ich denke jetzt nicht, dass dieser hartgesottene Gefängnisaufseher hier innerhalb von wenigen Minuten das alles erkannt hat. Ich nehme an, dass er schon in den Tagen und Wochen davor von Gott auf dieses Ereignis vorbereitet wurde. Vielleicht hat er Paulus und Silas schon mal irgendwann in Philippi predigen gehört und das ist ihm nachgegangen, was er dort gehört hat. Vielleicht hatte er eine Lebenskrise davor in seinem Leben, die ihn dazu gebracht hat, zu sehen, wie verloren er ist und wie er in seiner Schuld gefangen ist, obwohl er doch so gern davon frei werden würde. Aber irgendwie hat Gott ihn auf jeden Fall auf dieses Wunderbeben vorbereitet, sonst hätte er hier nicht so reagiert. Ich denke, wir haben manchmal eine falsche Vorstellung von Evangelisation, von Mission. Wir wünschen uns oft, oder zumindest wünsche ich mir das, dass wenn ich von meinem Glauben jemand Zeugnis gebe, dass derjenige dann nach wenigen Minuten auf die Knie fällt und sein Leben dem Herrn gibt. Das ist natürlich ein bisschen eine kindische Vorstellung, aber vielleicht kennt ihr das auch von euch selber. Und es kann auch mal vorkommen, dass sowas passiert, aber in der Regel geht einer Bekehrung ein gewisser Prozess voraus. Es sind oft kleine Schritte, die Menschen auf Jesus zugehen, bevor sie dann diesen letzten Schritt ganz zu Jesus hinwagen. Bevor sie diesen letzten entscheidenden Schritt wagen und ihm ihr Leben anvertrauen. Und mancher denkt vielleicht, der Glaube an Jesus, das sei was für alte Damen, die dann irgendwie in die Kirche gehen und da ein bisschen Halt in ihrem Leben bekommen. Und wenn demjenigen dann aber ein junger Mann, der mitten im Leben steht, von seinem Glauben an Christus erzählt, dann begreift derjenige, oh, scheinbar ist der Glaube doch nicht nur was für alte Damen. Und so ist er einen kleinen Schritt auf Jesus zugegangen. Und sein nächstes Vorurteil wird dann vielleicht von einem anderen Christen beseitigt und das übernächste wieder durch einen anderen. Gott hat überall seine Leute und kann die Menschen erreichen. Bis dann dieser Mann irgendwann zu dem Punkt kommt, wo er sich ganz bewusst für ein Leben mit Jesus entscheidet. Aber es ist ein Prozess, der fortschreitend ist. Viele kleine Schritte hin zu Jesus, bis dann dieser entscheidende Schritt kommt, ihn ins Leben aufzunehmen und ihm als Herrn nachzufolgen. Und Paulus und Silas haben hier das Vorrecht, das mitzuerleben, dass der Kerkermeister diesen letzten Schritt auf Jesus zutut. Er kommt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus, zusammen mit den anderen Angehörigen seines Haushalts. Und sie lassen sich taufen. Und dann sieht man auch gleich, wie dieser neu gewonnene Glaube Früchte bringt. Derselbe Mann, der vor ein paar Stunden noch Paulus und Silas ins innerste Kerkerloch geworfen hat, der ihre Füße in den Block eingeschlossen hat, der wäscht ihnen jetzt die blutigen Striemen vom Rücken. Und er setzt ihnen ein Gastmahl vor. Das finde ich so schön, dass Jesus Menschen annimmt. Jeden, der aufrichtig zu ihm kommt, nimmt er an. Und wir Menschen müssen nicht in Vorleistung gehen. Wir müssen nicht beweisen, dass wir besser werden können. Wir müssen nicht erst irgendwas vorweisen, sondern wir dürfen kommen, wie wir sind, mit all unserer Schuld. Aber wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann wird er von Jesus verändert. Das sehen wir hier bei diesem Kerkermeister, der diesen Glaube gleich Früchte bringt, der von Jesus verändert wird und sich liebevoll um Silas und Paulus kümmert. Und wir sehen es bei unzähligen anderen Menschen, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Paulus selbst hatte diese radikale Änderung an sich erfahren. Der vom Verfolger zum Verkündiger wurde. Und weil Paulus von Jesus so begeistert war, hat er diese Botschaft in die Welt hinausgetragen. Er hat dafür viel leiden müssen. Haben wir auch heute im Text gesehen, es war noch viel mehr, was er sonst auch noch gelitten hat. Er schreibt es mal irgendwo, was er alles so erlebt hat. Das reicht eigentlich für 3 Leben, was der Paulus erlebt hat. Es gab in seinem Leben Verleumdungen, es gab Versuchungen, es gab Verfolgungen, aber er durfte immer wieder sehen, wie der Glaube an Christus Menschen von Grund auf verändert. Und ich wünsche uns, dass uns diese verschiedenen Widrigkeiten, die uns begegnen, Versuchung, Verfolgung, Verleumdung, was auch immer, dass sie uns nicht davon abhalten, den Menschen um uns her die frohe Botschaft zu bringen. Denn diese Botschaft braucht die Welt viel dringender als alles andere. Amen.